Zacharia, Malachi. Das waren die letzten Propheten, die nachexilischen, nach der babylonischen Gefangenschaft. Die haben noch geredet von Gott, haben noch Mut gemacht, baut den Tempel wieder, macht das jetzt. Eure Häuser habt ihr schon gebaut, hört jetzt auf mit euren Häusern, baut den Tempel. Und dann haben sie den Tempel gebaut, tatsächlich. Der ist gestanden, 400 Jahre, und man hat Opfer gebracht und so weiter. Und Gott hat nichts gesagt. Kein Prophet mehr, kein Richter mehr, kein König mehr, nichts mehr. Ruhe, Stille. Und man hat gewartet, dass etwas passiert. Und endlich ist die Zeit erfüllt. Und jetzt geht etwas. Und Elisabeth wird schwanger. Tatsächlich. Der Engel Gabriel hat noch gesagt zum Zacharias, er wird dir Freude und Frohlocken bereiten und viele werden sich über seine Geburt freuen. Ob der Zacharias und Elisabeth den Tod von ihrem Sohn noch erlebt haben, er ist ja enthauptet worden vom Herodes später, das weiß ich nicht, sie waren vielleicht schon gestorben gewesen. Aber das Kind hat ihnen noch Freude gemacht. Und sie durften erleben, wie er das Volk zurückruft zur Buße zu Gott. Und dann ist der Gleichengel, 5-6 Monate später, der Maria begegnet. Und der Maria hat er gesagt, du wirst Gottes Sohn gebären. Und auch Maria hat die Frage gehabt, wie soll das gehen? Ich kenne keinen Mann, ich bin noch nie mit einem Mann zusammen gewesen. Er hat gesagt, der Heilige Geist wird dich überschatten. Und das, was in dir sich entwickelt, ist Gottes Sohn. Und dann hat Maria gedacht, ich gehe Elisabeth besuchen, sie war verwandt. Und sie ist zu der Elisabeth gegangen. Und als Elisabeth den Gruß von der Maria hört, sagt sie etwas ganz Besonderes. Sie sagt, woher wird mir das zuteil, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Komische Formulierung. Dies Baby ist mein Herr. Wow, die hat schon etwas gewusst, die Elisabeth. Denn siehe, so wie der Klang deines Grußes in mein Ohr drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Der Johannes der Täufer hat schon Freude. Jesus besucht ihn, noch als ganz, ganz kleinen Embryo. Freude ist da. Und wie ihr merkt, Freude steht immer rot. Ich habe einfach in der Computerbibel das Wort Freude eingegeben. Und denkt, jetzt nehme ich ein paar Verse, wo Freude steht, in Bezug auf Jesus. Wir sind immer noch vor der Geburt, ab Adventszeit. Aber wir werden heute noch viel mehr sehen, bis zu seiner Auferstehung und Himmelfahrt. Und jetzt, wo es danach ist und Maria nach 3 Monaten wieder heimgeht, jetzt auch langsam ein bisschen schwanger mit einem Büchli, und Elisabeth schon gleich der Johannes aufs Feld bringt, jetzt wird es Zeit, dass Jesus geboren wird. Und er wird geboren eben in Bethlehem. Und Engel kündigen ihn an. Und so ganz irgendwie, weiss auch nicht, unverständlich fast ein bisschen für uns, für mich einmal, wieso der Hirte? Warum nicht dem König Herodes und den Weisen aus dem Morgenland und die, die ihn sowieso erwarten? Oder ein bisschen der Elite? Nein, eben nicht der Elite. Die erfahren es dann sowieso. Gott kümmert sich um alle. Auch um die Hirten. Um die kümmert sich nicht manche. Aber Gott schon. Aber weil es um einen Herr der Herren geht, ist da fein ein kleiner würdiger Chor in der Gegend. Ein Engelchor. Was die Hirten dort gehört haben, hat noch nie jemand von uns auch noch annähernd gehört. Sie haben einen Engelchor gehört. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, an den Menschen ein Wohlgefallen. Und der Engel hat gesagt, fürchtet euch nicht, die sind verschrocken, die Hirten. Zur Nacht, es wird plötzlich hell. Nach einem Engel, nach Haufen Engel. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Welcher ist Christus? Der Messias, den ihr erwartet. Er ist es, er kommt. Und natürlich ist es der Herr. Interessanterweise steht in dem Gedicht oder Lied, das die Engel gesagt oder gesungen haben, nichts von Freude. Aber es steht von Frieden auf Erde. Und ich habe mir gesagt, Krieg gibt nichts Schlimmeres für die Freude kaputt zu machen. Krieg bringt Leid, Blut, Tränen, Verlust. Alles, was negativ ist. Aber Frieden bringt Freude. Frieden im Herz, der kannst du Freude haben. Und das ist das, was mir in dieser Adventszeit gross wird und Freude macht. Und ich habe mich angefangen zu freuen, schon beim Vorbereiten der Predigt. Und habe gedacht, das Jahr ist es besonders. In den letzten Jahren habe ich auch gedacht, wahrscheinlich weil ich alt werde. Oh, schon wieder Advent, wird schon wieder Weihnacht. Oder? Ist fast alles, was ich gedacht habe. Ist ja schlimm, so etwas, oder? Jetzt habe ich richtig Freude bekommen. Und habe gedacht, hoffentlich springt die Freude da, wo die Hirten jetzt überkommen, auch ein bisschen auf uns über heute Morgen. Wir dürfen uns freuen, dass wir die Geburt von Jesus werden feiern. Unser Retter, der Messias, der Christus. Er, der uns die Sünden vergibt. Ganz verrückt. Er bringt Frieden in unsere Herzen. Auf der Erde ist kennen. In unseren Herzen dürfen wir genau gleich Frieden haben. Und die Freude, die ist nicht nur auf der Erde. Die Freude ist im Himmel. Wir freuen uns über einen Retter und im Himmel freuen sie sich über jeden, der sich retten lässt. Ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Jesus sagt das im Kapitel 15 vom Lukas-Evangelium, wird das überliefert. In diesem Kapitel lesen wir von drei Gleichnissen. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Und der Hirte lässt die 99 zurück, weil er sagt, die bleiben sowieso benang. Ich muss das suchen, was verloren ist. Und er fängt so bringt es zurück. Oder die Frau, die ihre Drachme verliert, ein wertvolles Geldstück, wo sie stellt das ganze Haus auf den Kopf im Suchen, aber sie fängt sie. Und dann lässt sie ihre Nachbarinnen ein, kommt, ich habe Geld verloren, jetzt habe ich es wieder gefunden. Feiern wir zusammen. Oder der verlorene Sohn, der das ganze Erbe einfach verprasst mit einem liederlichen Leben und wenn er zurückkommt, weil er merkt, ja, alles verloren. Daheim hat es besser gehabt. Beim Vater war es gut gewesen. Und er kommt zurück und der Vater umarmt ihn, der stinkend dreckige Sohn. Mit seinen Kleidern, die nach Säumen ist, stinken. Aber er nimmt ihn in die Arme. Freude im Himmel über jeden, der Buße tut. Hast du schon Buße da? Hast du Jesus Christus angenommen in dein Leben? Der Retter. Ist der Einzige, der dich retten kann. Nimm ihn auf, falls es noch nie gemacht hättest. Im Himmel wird Freude sein. Was mir erstaunt hat, in diesen Versen über Freude, und ich bis nachher, weil ich es fast nicht glauben konnte, extra nochmal nachlesen, was hat der Engel Gabriel eigentlich der Maria wirklich gesagt? Und effektiv, der kommt das Wort Freude nie vor. Schon interessant, Zacharias hat er gesagt, du wirst Freude haben über deinen Sohn, der Maria hat er es nicht gesagt. Das hat mich noch betroffen gemacht, irgendwo durch. Aber, was er gesagt hat, ist, Gott macht es zu seiner Zeit. Gott denkt an uns. Und das bedeutet für mich wahnsinnig viel, dass alles aber die Zeit erfüllt war. Das bedeutet, Gott denkt dran. Er hat die Weltgeschichte in der Hand. Er hat weder die ganze Weltgeschichte vergessen, noch die persönlich vergessen. Er denkt an uns. Er denkt an dich. Und er will uns segnen, darum hat er Jesus Christus geschickt. Segnen mit seiner Vergebung, mit seiner Gnade, mit der Barmherzigkeit. Und die Zeit dafür, die war schon vor der Schöpfung der Welt festgesetzt. Gott hat gewusst, dass er das macht. Die Menschen werden mir davonlaufen. Ich muss etwas machen, für die zu retten. Manchmal fragen wir uns, warum hat er Adam und Eva auslaufen? Das ist, weil Gott uns liebt und wir wollen Liebe als Antwort und nicht einfach sklavische Gehorsam. Er hätte Sklaven machen können. Er hätte können auf dieser Erde ein Marionettentheater veranstalten, das niemand anders könnte, wenn er an Gott glauben. Aber das hätte er nicht wollen. Er hätte wollen, dass wir das freiwillig machen. Dass wir uns entscheiden für ihn oder gegen ihn. Und das führt mich zum zweiten Punkt. Es hat sich wieder eine Zeit erfüllt, die Zeit, wo Jesus ist gekreuzigt worden. Wir lesen kaum mehr etwas von Freude in den Evangelien. Eben nicht Versen, wo das vorkommt. Bis jetzt da, am letzten Abend vor der Kreuzigung von Jesus Christus. Jesus weiss, in dieser Nacht wird es ein Verhör geben, morgen wird ich gekreuzigt. Wir sagen dem heute der grüne Donnerstag. Das ist vor dem Karfreitag. Und Jesus hat den letzten Abend wollen mit seinen Jüngern zusammen verbringen. Und über das gibt es viele Bilder, auch unter anderem von Leonardo da Vinci, das letzte Abendmahl. Und wir haben im Johannesevangelium 13, 14, 15, 16 vier Kapitel, wo Jesus die letzten Worte an seine Jünger adressiert. Vier Kapitel, was er ihnen am letzten Abend sagt. Unter anderem, das habe ich zu euch geredet, das aus, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Völlig. Jesus will nicht, dass heute nur noch ein bisschen Freude hast. Er will, dass die Freude völlig wird. Er ist gekommen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und wehklagen. Ja, ihr werdet leiden, sterben. Das Auferstehen haben sie noch nicht gecheckt. Er hat es zwar gesagt, aber sie haben es noch nicht begriffen. Ja, also ihr werdet weinen und wehklagen. Werdet mich sehen sterben auf furchtbare Art und Weise. Die Welt wird sich freuen. Die gegen mich sind, die werden schon Freude haben. Ihr werdet trauern. Doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Und hat er auch noch gesagt, so habt ihr nun Traurigkeit. Ich werde euch aber wiedersehen. Und dann wird euer Herz sich freuen. Und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Ich habe immer noch das genommen als Hauptgedanke von heute. Dürft das als Hauptgedanke mit einnehmen. Eigentlich soll mir niemand und nichts mehr die Freude nehmen in der Adventszeit und dass Jesus geboren ist und dass ich darf gerettet sein. Da sollen sie jetzt in den Nachrichten erzählen, was sie wollen und in den Zeitungen schreiben, was sie wollen. Aber die Freude, dass ich Jesus darf haben als Retter und Gottes Kind bin, das lasse ich mir nicht mehr nehmen. Jesus hat es versprochen. Niemand soll eure Freude von euch nehmen. Das ist ganz schön. Und dann geht er mit den Jüngern raus und bevor er verurteilt wird, spricht er noch das ganze Kapitel 17 im Johannesevangelium, sein Gebet zum Vater. Man nennt das das hohe priesterliche Gebet. Und der sagt er, nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Wieder das Wort völlig. Wir dürfen wissen, Jesus will uns die ganze Freude schenken, am gerettet sein. Dann ist er vor einen Hohen Rat geführt worden, vor einen Herodes geschleift worden, vor einen Pilatus geschleift worden. Er ist ausgeißelt worden, man hat ihm Dornenkronen angelegt und man hat ihn gekreuzigt. Und dann ist die Freude gekommen am Tag der Auferstehung. Frauen sind zum Grab gegangen, morgen früh. Ich nehme an, sie wollten eigentlich noch Jesus einbalsamieren, für das war am Freitagabend keine Zeit mehr. Jesus ist gestorben, man hat ihn in ein Grab gelegt, aber die Zeit für einbalsamieren war auch jetzt knapp, weil der Sabbat fährt an. Der Sabbat fährt am Freitag am Abend an und am Sabbat arbeitet man nicht. Also machen wir es dann halt am Sonntagmorgen. Und da kommen die Frauen zum Grab und das Grab ist leer. aber nicht ganz. In einem Evangelium ist ein Engel drin, im anderen Evangelium sind zwei Engel drin. Dass man das nicht so ganz klar weiterverzählt, ist mir auch klar. Also ob es da einer oder zwei waren, das geht in der Erzählung irgendwann ein, ist auch ein bisschen unter. Aber die Freude ist gross geworden. Die Frauen, die haben das gecheckt, sofort. Und sie gingen schnell zum Grab hinaus, mit Furcht. Ist nicht mehr da. Und grosse Freude. Der ist ja auferstanden, er hat es ja gesagt. Er lebt. Und sie liefen, die sind nicht gemütlich spaziert. Sie liefen, um es seinen Jüngern zu verkünden. Und jetzt haben wir ein riesen Problem. Also, eigentlich für mich einer der Beweise, dass die Bibel Gottes Wort ist. Das hat nicht Menschen geschrieben. Menschen hätten zur damaligen Zeit nie als erste Züge vor Auferstehung Frauen genommen. Also so etwas machst du jetzt wirklich nicht. Weil Frauen, was die zur damaligen Zeit gesagt haben, das hat nicht nur nichts gegolten, das hat gar nichts gegolten. Also wenn Frauen nimmst als Zeuginnen, dann kannst du gerade wieder verräumen, dann kannst du heimgehen, dann brauchst du gar nicht zu kommen. Und Gott nimmt Frauen als erste Zeuginnen von der Auferstehung. Und wir werden noch sehen, das Verblüffende ist, die Frauen haben es sofort begriffen. Das ist schön. Und sie gehen zurück. Und sie sind Zeugen von dieser Auferstehung. Und Gott hat schon gewusst, wenn ich wirklich Zeugen will, die vor den Menschen etwas gelten, dann muss ich schon auch noch Männer nehmen, oder? Also gut. Wir kennen die Geschichte von den Emmaus-Jüngern. Es sind zwei Jünger, die am Sonntagmorgen oder am Sonntagabend, vielleicht eher, laufen sie gegen Emmaus von Jerusalem aus, geht es nicht sie. Von Jerusalem geht es auf allen Seiten nicht sie. Und sie sind gegen Emmaus gelaufen, traurig, haben noch nichts begriffen eigentlich. Komisch, dass sie noch nichts begriffen, weil plötzlich kommt der dritte Mann zu ihnen und läuft mit ihnen. Und es steht, ihre Augen seien gehalten worden. Der, der gekommen ist, ist der auferstandene Jesus. Aber ihre Augen sind gehalten worden, dass sie ihn nicht gerade erkennen. Und er fragt sie, warum seid ihr traurig? Und die zwei Männer stellen wahrscheinlich die dümmste Frage, die uns in den Evangelien überliefert wird. Also etwas noch Dümmeres kannst du gar nicht fragen. Die haben gesagt, bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht weiss, was in den letzten Tagen passiert ist? Fremdling? Sie reden mit dem Schöpfer der Welt. Dem gehört nicht nur Jerusalem. Dem gehört nicht nur Israel. Dem gehört die ganze Erde. Dem gehört das ganze Universum. Das ist ja noch viel ärger, als wenn wir zum Biden gingen und ihn würden fragen, ob er der einzige Fremdling in den USA sei. Bist du der einzige Fremdling hier? Jesus hätte können sagen, hey, jetzt mal langsam, das ist alles meins. Nein, macht er nicht, er lässt sie reden. Sie dürfen ihr ganzes Herz ausschütten. Und sie erzählen, was passiert ist, dass der Jesus gekreuzigt wurde und er ist doch unsere Hoffnung gewesen. Und jetzt liegt unsere Hoffnung im Grab. Und heute Morgen sind noch ein paar Frauen von diesem Grab zurückgekommen und haben gesagt, er sei nicht mehr dort. Er sei auferstanden. Und dann sind zwei von uns schauen und sind zurückgekommen und haben gesagt, er ist tatsächlich nicht mehr dort. Aber sie glauben es immer noch nicht. Merken wir etwas? Die Frauen haben sofort gecheckt, die Männer nicht. Jetzt haben wir eins am Kopf, wir Männer. Ja, noch, wir wissen eben manchmal genau, was so ganz sicher sein. Und dann brauchen wir den Beweise. Und wir wollen es sehen. Und wenn wir es nicht selber gesehen haben, dann glauben wir es nicht. Und was uns unsere Frau erzählt, ja, das ist mit Vorsicht zu genießen. Ja. Manchmal. Wir sind schon komisch, Albe. Und dann haben wir so komische Fragen. Bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht weiss, was passiert ist? Oder keiner weiss es besser als Jesus. Und dann kommen sie an Und sie gehen ins Haus hinein und Jesus will weiterlaufen, aber jetzt kommt die orientalische Gastfreundschaft. Hast du die Nacht gehabt? Komm doch mit uns, wir essen gerade und komm rein. Hast du es daheim da? Nein, komm mit uns rein. Und dann sitzen sie an den Tisch und tun etwas auftischen und dann nimmt Jesus das Brot und bricht es und betet und dann gehen die Augen auf. Genau so hat er es immer gemacht. Hey, das ist ja Jesus! Und ist er weg. Und die zwei rennen zurück. Hey, siehst du ihn? Er ist auferstanden. Das müssen wir sagen. Ich weiss nicht, wie ihr heute Morgen da in den Gottesdienst gekommen seid. Yeah, ersten Advent, super. Wir warten auf die Geburt von Jesus, auf das Fest. Wir freuen uns. Und er ist nachher für uns gestorben und auferstanden. Das verjagt uns vor Freude, oder? Wäre noch schön. Und sie haben gesagt, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete. Weil Jesus hätte angefangen und gesagt, okay, jetzt erzähle ich euch, was passiert ist in den letzten 3 Tagen. Und dann hat er das Alte Testament zitiert, über Mose und Propheten ihnen gesagt, was sich auf den Messias bezieht. Und jetzt ist für sie klar, sie rennen zurück zu den anderen Jüngern und wollen unbedingt nach Jerusalem, so schnell wie möglich. Wir müssen das doch denen sagen. Und sie kommen dorthin in das Zimmer, wo die Jünger sind und kommen rein und fangen zu erzählen, der Herr ist auferstanden. Und die Antwort kommt, er ist wahrhaftig auferstanden. Jetzt wissen die das schon. Und in dem Moment kommt Jesus rein. Und Jesus sagt, Friede sei mit euch. Wenn jetzt heute Morgen nicht so mit Freude bist du hergekommen, weil es halt alle Jahre irgendeinmal mal 1. Advent und 2., 3., 4. oder Weihnachten wird, oder alle Jahre wieder, haben wir ja schon gesehen, dann möchte ich dir heute sagen, Friede sei mit dir. Komm zu Gott. Sag ihm, wenn du traurig bist und dich gar nicht so recht kannst freuen, weil sowieso jetzt das Gestürm vom ganzen Dezember noch kommt, wo das für viele mit sich bringt. Kann ja sein, dass da und dort ein bisschen Gestürm hast in den kommenden Wochen. Ist schon möglich. Aber wenn Jesus angehörst, wird Friede sein in deinem Herz. Auch wenn ein bisschen Gestürm ist ab und zu. Dann lassen wir das Gestürm halt stürmen. Und wir haben Frieden mit Jesus. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude, das gibt es auch, dass man so viel Freude hat und sagt, ich kann es gar nicht glauben, das kann ja gar nicht sein, oder? Und Jesus verblüfft seine Jünger einmal mehr, weil er merkt, die können es gar noch nicht richtig glauben. Stellt er ganz eine simple Frage, hat er etwas zu essen hier? Ja, schön. Ich freue mich eigentlich auch schon aufs Weihnachtsessen. Es ist immer ein bisschen etwas Feines. Und meistens noch mit lieben Leuten am Tisch. Und dann isst man zusammen. Und hat es gut. Und dankt dafür, dass wir Frieden haben im Herz. Und dass wir genug haben, wo wir essen können. Und sogar noch feine Sachen. Und dass wir dürfen Jesus angehören. Und das in einem Kreis dürfen zu feiern, das ist irgendwo durch wunderschön. Und sie haben etwas zu essen und er isst vor ihnen und sie erkennen es wird klar, es ist ihnen der Retter, der Messias, er lebt, er ist auferstanden. Und nach dieser grossen Freude geht es 40 Tage, wo noch einiges passiert und sich Jesus vielen zu erkennen gibt und dann kommt der grosse Abschied halt. Er führte sie aber hinaus, bis in die Nähe von Bethanien, und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, indem er sie segnete, schied er von ihnen und wurde aufgehoben in den Himmel. Und sie warfen sich anbetend vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen und lobten Gott. Und dann steht noch Amen, weil wir sind am Ende vom Lukas-Evangelium. So hört es auf. Jesus ist wieder in den Himmel aufgefahren. Er hat die Jünger aber nicht allein gelassen. 10 Tage später ist Pfingsten, die Ausgießung vom Heiligen Geist. Und darum haben wir einen Grund zur Freude. Wir sind heute Morgen nicht allein hier. Vielleicht bist du mit einem Ehepartner gekommen, hast ein riesen Vorrecht, den einen hast. Vielleicht bist du mit dem Kind gekommen, vielleicht bist du allein gekommen. Wenn Jesus angehörst, bist du nie ganz allein. Der Heilige Geist ist bei dir, ist dein Beistand. Er hilft dir. Er trägt dich auch der Schwerste. Und das ist der dir Frieden gibt. Weil Gott segnet. Jesus hat sie gesegnet, da, beim Abschied. Er weiss den Zeitpunkt, er denkt an dich, er will dich segnen und er wird wiederkommen. Und er will, dass wir Freude und Frieden haben im Herz. Und ich schließe mit einem Vers aus der Apostelgeschichte. Was die Predigt über Jesus Christus kann auslösen. Und das steht, das ist ganz interessant, zum Glück habe ich das Wort Freude doch noch einmal gefunden. Die Jünger aber wurden voll Freude und Heiligen Geistes. Und zwar ist das passiert während der Predigt vom Apostel Paulus hier in Antiochia. Ich bin überzeugt, das ist nicht nur da passiert. Immer wieder passiert das Wort Gottes unserer Freude. Aber da steht es wörtlich. Und ich durfte ja mal eine Türkei-Reise machen, das ist Antiochia in Pisidien. Das ist hier in der Nähe von Lystra und Iconium, wo der Paulus eben durchgereist ist. Und hier ist er gestanden, tatsächlich. Das habe ich gefotelt. Da freue ich mich noch jetzt an dieser Foto. Das ist die Synagoge von Antiochia in Pisidien. Dort war er. Da hat er predigt. Und die Predigt hat derart eingeschlagen, dass sie gesagt haben, nächsten Sabbat musst du wieder predigen. Wir wollen hören, was du da sagst, das ist ja sagenhaft. Das neue Christentum, oder? Botschaft vom Auferstandenen, von der Erlösung. Und der Paulus hat am nächsten Sabbat wieder predigt hier und die ganze Stadt ist zusammengekommen. Und wie das so ist, was Freunde gibt, gibt es auch finden. Und einige haben gesagt, jetzt gibt das da so eine neue Sekte, die müssen wir sofort vertreiben. Und man hat den Paulus vertrieben und er musste flüchten nach Lystra und Iconium. Und in einer von diesen 2 Städten ist er ja gesteinigt worden. Hat es aber überlebt. Aber hier ist er gestanden und hat geredet. Und die Jünger wurden voll Freude und Heiligen Geistes. Wunderschön. Jetzt möchte ich einfach, dass wir beten, jedes für sich, dass wir voll Freude und Heiligen Geistes werden. Und dass wir die Freude ein bisschen weiter verteilen. Und wenn es auch schwer ist und Trubel gibt und ein bisschen Gestürm manchmal zwischen ihnen macht nichts. Friede sei mit dir. Du darfst Freude haben, wenn du gerettet bist und Jesus bei dir ist. Auch wenn jetzt halt heute Morgen nicht der Paulus predigt hat, sondern nur der Röbi, macht ja nichts. Freuen wollen wir uns gleich am Wort Gottes, wo uns sagt, darfst Frieden haben, wenn du ein Kind Gottes bist in deinem Herz. Und darfst dich freuen und daran denken, was passiert ist. Den kommenden Tagen feiern wir das. Ich will noch beten. Vater im Himmel, danke von ganzem Herzen, dass wir so viel von Freude lesen in dieser Geschichte um dich, um dein Leben auf dieser Erde, wo so viel gegeben hat, wo eben auch nicht zum Freuen war, gerade für dich. Du hast Schweres erlebt, sehr Schweres. Bis her zur totalen Ablehnung, zur Verleugnung, zum ungerechtesten Gerichtsprozess, den es auch je gegeben hat. Und nachher bist du gekreuzigt worden. Und du hast dein Leben unter Schmerzen ausgehaucht am Kreuz. Aber Gott hat es wieder gegeben. Du bist auferstanden, das Grab ist leer. Und dank dem dürfen wir den Sieg über Tod und Sünde feiern und wissen, in dir haben wir Frieden, auch wenn wir sterben. Wir werden zu dir kommen und das ewige Leben in deiner Gegenwart dürfen verbringen, wenn wir Buße da haben und deine Vergebung haben angenommen, die du am Kreuz erwirkt hast für uns. Hab Lob und Dank, dass wir all das dürfen denken in der kommenden Zeit, ganz besonders. Und du schenken, dass unsere Freude auch auf andere darf überspringen und die ein darf anstecken. Hab Lob und Dank für deine Liebe, für deine Gnade und deine Barmherzigkeit. Amen.